Hallo zusammen. Ihr gehört jetzt hier eine Sendung im Rahmen der Casa Nostra-Reihe von Radio Lora. Es geht um eine Matinee im Theater am Neumarkt, wo am 28. Mai dort war. Die Matinee heisst «Die Schuld der Eltern an der Drogensucht. Eltern wehren sich». Mit der Aufnahme der Matinee hat es leider nicht so geklappt, wie es hätte sollen. Und darum erzähle ich nachher kurz, was an der Matinee war. Wir haben aber Leute im Studio, die als Vertreterinnen der Elternvereinigung DAJ, drogenabhängige Jugendliche, an dieser Matinee geredet haben. Und wir werden in einem zweiten Teil der Sendung dann eine Gesprächsrunde zum Thema dieser Matinee machen. Zuerst jetzt aber ein Stück Musik. Noch kurz etwas zur Musikauswahl. Ich glaube, dass ein Hauptgrund zum Drogennehmen einfach eine tiefe Sehnsucht ist. Und ich habe ein Musikstück ausgelesen, das für mich etwas von dieser Sehnsucht durchgeht. Zuerst jetzt also vom Clarence Gatem of Brown, River's Invitation, der Fluss ladet ein. Thank you. zum Ablauf von dieser Matinee. Zuerst gab es eine Darstellung von der Anschuldigung an die Eltern gegeben. Und zwar ist da ein Tonband gelaufen mit einem Text, der hat ungefähr so tönt: Drogenabhängige Jugendliche haben entweder ein zerrüttetes Zuhause, geschiedene Eltern, Eltern als schlechtes Vorbild, Eltern mit maßlosem Konsumverhalten, kurz unfähige Eltern. Dazu hat es eine Pantomime gehabt, wo, wie ich das verstanden habe, verschiedene elterliche Fehler dargestellt hat. Zum Beispiel Workahol oder Fresssucht, Körperpflegesucht, das Kind als Prestigeobjekt anheben oder das Kind zurückbehalten für sich, aus dem Kind das machen wollen, was man will, was man selber vom Kind erwartet, oder auch absolute Distanz am Kind gegenüber. Dann, als zweiter Teil von der Matinee, sind verschiedene Redebeiträge vom DHJ gekommen. Zuerst haben die Eltern verschiedene Geschichten von sich und ihren Kindern erzählt, so wie sie das erlebt haben. Dann sind ein paar Erlebnisse gekommen, wie verschiedene Eltern zum DAJ gekommen sind, so Erlebnisse erzählt. Und dann, am Schluss von der Matinee, ist gesagt worden, man könne sich ja jetzt miteinander unterhalten. Ein paar DAJ-Leute haben sich als Gesprächspartner angeboten. Und die ganze Sache hat sich einfach verlaufen. Eine Diskussion über die zwei dargestellten Positionen hat es dort im Saal nicht gegeben. Und das habe ich eigentlich schon angefunden. Die können wir ja jetzt dann aber im Studio hier nachholen. Als zweites Musikstück hören wir jetzt The Golden Years von David Bowie.
Hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come up, baby. Look at that sky, life's begun. Nights are warm and the days are young.
Come up, baby.
This might be the lost, that's all. Last night they loved you, opening doors and pulling some strings.
Angel,
come love the baby. Then walk luck and you looked in time. Never look back, walk tall, act fine.
Come love the baby.
How sweet will you, baby, for a thousand years?
What those words
put you in these golden years?
Go.
Back down where you once belonged, in the back of a dream car 20 foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I believe all the way.
Come, love up,
baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby lost, that's all.
Me hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come love up, baby. Run for the shadows, run for the shadows, run for the shadows.
Als erstes möchte ich jetzt noch die Leute im Studio hier vorstellen. Es sind drei Mütter von drogenabhängigen Jugendlichen. Es ist Paula, Margarete und Brigitte hier im Studio. Und ich bin der Ricci. Jetzt zum Einsteigen in die Gesprächsrunde möchte ich als erstes mal wissen, wer der DAJ ist und was ihr so macht.
Am 1. Juni 1960 ist ein loser Verein von ein paar Müttern und Vätern auf Selbsthilfebasis entstanden. Aber erst im 1980 ist der eigentliche Verein gegründet worden. Die Stadt hat dann Räume an der Stampfenbachstrasse 115 zur Verfügung gestellt. Zwei Personen haben sich dort an der Beratungsstelle ohne Bezahlung der neuen Ankömmling angenommen. Inzwischen ist der Verein auf 260 Mitglieder angewachsen. Am Anfang mehr Frauen als Männer. Jetzt kann man hier in der Stadt feststellen, dass auch immer mehr Väter Zugang finden. Auf dem Land ist das aber noch viel schwieriger. Wir haben eine Beratungsstelle, die von zwei Fachpersonen besetzt ist. Das ist auch die Anlaufstelle. Es werden dort die ersten Einzelgespräche geführt. Wir treffen uns regelmässig in mehreren Selbsthilfegruppen zum Erfahrungsaustausch, Schuld, Angst und familiäre Not abzuladen. Wir tun einander stützen und trösten. Wir sind ja alle im gleichen Boot. Wir sind einfach füreinander da.
An dieser Matinee ist ja ein Zettel umgegangen mit der Frage, warum das DAJ nicht an der Antirepressionsthema vom Samstag gerade vorher war. Ich habe dann gehört, dass ihr am Üben seid, am Hauptprobekampf für die Matinee und darum ein Haufen Leute von euch gerne dann kommen können. Aber trotzdem wirft das Ganze ja die Frage auf, ob und was ihr politisch macht.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er ist auch ein geschützter Raum für uns. Es gibt zwei Richtungen innerhalb des Vereins. Durch Bewusstseinsarbeit sich zu verändern und dadurch dem Kind eine Lebenshilfe sein. Das wichtigste Anliegen ist aber, zu bewusst werden, das nicht nur in der Familie zu sehen, sondern gesamtgesellschaftlich. Über Öffentlichkeit das Klischee aufbrechen, Eltern sind so, sind keine guten Eltern, und sich von den Eltern einbringen.
Du hast gesagt, dass die Hauptaufgabe oder die Hauptsache jetzt einmal im DAJ für Eltern ist, dass sie dort einen Freiraum haben, wo sie sich mit dem eigenen Beruf auseinandersetzen können. Und also ja, das zeigt natürlich auch, wie wenig das Eltern grundsätzlich heutzutage damit rechnen, dass ein Kind nicht ihren Vorstellungen entsprechen oder anders rauskommen, als sie das so möchten. Und ja, die Vorstellung, oder wieso das Eltern überhaupt nicht mit dem rechnen, nie sich über so Zeug Gedanken machen, bevor es eigentlich passiert, denkt es mir. Das ist ja eigentlich eben in der ganzen Gesellschaft ein bisschen so. Das ist ja gesamtgesellschaftlich im Moment so. Jetzt, wie seht ihr so die Zusammenhänge?
Die Schnelllebigkeit, das allgemeine Konsumverhalten. Wir haben das Immunsystem vom Boden, Wasser und Luft geschwächt. Das schlägt auf uns Menschen zurück. Nicht nur bei der Krankheit AIDS. Auch Technik stört die zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist eine sehr grosse Bedrohung. Natürlich nehmen wir auch an Tagungen, themenbezogenen Vorträgen und Veranstaltungen teil. Wir sind sehr bestrebt, so viele Eltern mit dem gleichen Schicksal zu erreichen. Auch Passivmitglieder sind sehr erwünscht, denn man braucht ja Geld, um alle Auslagen, die ein Verein mit sich bringt, zu begleichen.
Soweit die Darstellung vom DAJ, wer das ist, was sie so für Ziel haben. Jetzt kommt Janis Joplin mit «As good as you've been to this world». Thank you. Am Anfang dieser Gesprächsrunde, wo wir über Schuld oder Mitschuld von Eltern reden wollen, habe ich hier noch ein paar Zitate aus der Matinee. Das sind Vorwürfe, die Mütter, bezeichnenderweise Mütter, zu hören und zu spüren überkommen, wenn bekannt wird, dass ein Kind von ihnen drogenabhängig ist. Zum Beispiel steht da: Im Herziehen von ihren Kindern zur Zivilisation soll sie einfach alles so steuern, dass Ordnung ist. Oder wenn Kind nicht lernt zu spuren, ist sie halt ganz klar anti-autoritär. Früher haben Kinder noch folgen und das ist ihnen auch als Soldaten noch zu gut gekommen. Der Gehorsam gehört dorthin, wo die Zivilisation und der Fortschritt verlangen. Das kommt dann auch allen zu gut. Kinder spüren auch und hören es auch sagen, Frauen kommen dann nicht so draus und erst recht, wenn kein Mann rum ist. Aber die Mutter ist fürs Kind eben doch alles und das ist auch recht so. Was einem selber etwa den Hals zuschnürt, kann man ja auch ein bisschen fernhalten von ihnen. Sie sollen halt noch an eine gute Zukunft glauben. Für das brauchen wir heute Frauen ganz besonders, das weiss jetzt jeder. Und weil die Mütter dann das Wesentliche ja doch nicht heilen können, sollen sie es wenigstens verantworten. Sie haben schliesslich die Kinder auf die Welt gestellt. Die, die das Drogengeld verdienen, sind wenigstens anständig angelegt. Die traurigen, verlorenen Blicke aus so vielen jungen Augen sind der Beweis, dass die Mütter heute eben ihre Kinder nicht mehr gerne haben und noch nie gerne hatten. Alles war den Müttern wurscht gewesen. Aber der Mutterinstinkt, der das Patriarchat eben voraussetzt, bei der Zeugung, soll bewirken, dass wenigstens die Familie noch Friedenskreis darstellt und dass die Pubertät der Kinder eine harmonische, dankbare Zeit ist, wo man immer gerne wieder einmal daran zurückdenkt. Die beste von allen Möglichkeiten, dass sie zum Beispiel nicht anfangen zu rauchen, ist, dass man ihnen, schon wenn sie klein sind, etwa 2'000 Franken verspricht, dann können sie sich an etwas heben. Aber vielen sind Kinder halt nicht einmal so viel wert. Fast alle von diesen Zitaten oder Klischees, wie sie hier dargestellt sind, richten sich gegen die Mütter, richten sich gegen das, dass die Mütter sich Mühe gegeben haben. Durch das werden natürlich andere Zusammenhänge verdeckt. Und es ist eigentlich klar, dass das so, dass das allein nicht könnte, alle Gründe sein. Wer trägt denn sonst noch Schuld?
Es heisst, wir wollen uns wehren gegen unsere Schuld. Und dort ist die Gefahr, dass es könnte wie auf ein Rechtfertigen rauskommen. Ob wir ihm Schuld sagen, ob wir sagen, wir suchen nach Ursachen oder wir suchen nach Gründen, das kommt eigentlich nicht darauf an. Von mir aus kann es schon Schuld heissen. Und ich will mich auch nicht dagegen wehren, ich will aber unbedingt Stellung nehmen dazu. Und in dieser Stellungnahme will ich mich aber nicht allein fühlen. Ich will ganz sicher gerade stehen können vor den Kindern, wie ich als Mutter mit ihnen gelebt habe. Aber ich bin bei weitem nicht die Einzige, die mit meinen Kindern gelebt hat. Gerade in einem späteren Zeitpunkt, wenn sie älter werden, wenn die Pubertät anfängt, wenn sie sich von mir loslösen müssen. Dort habe ich sehr gründlich miterlebt, was dort für Mängel sind, ausser dem Elternhaus. Und dort muss ich einfach sagen, dort passiert halt im Zusammenhang mit der Schule passiert sehr vieles, wo dem Kind kann eine Gefahr bedeuten. Man redet in der letzten Zeit ja sehr viel darüber, wie in einer schmalen Spur sich die Schule bewegt und die Kinder sich dort darauf einlassen. Und dass manches aufgeweckt und manches verträumtes Kind halt von dieser schmalen Spur her sich ausgeschlossen fühlt, sich nicht ansprechen lassen. Und das kann einschneidend sein, wie es sich dann in dem ersten sozialen Rahmen, wo es sich dann drin muss können bewegen, verunsichert fühlt, entblößt und es weiss eigentlich nicht mehr recht, wer es ist. Was dann halt vor allem schlimm ist zum Erleben, dass man in dem Gefüge von dieser Schule plötzlich als Mutter überhaupt keine Kompetenzen mehr hat. Man hat ja jahrelang schon eine unerhörte Präsenz geleistet in dem Aufwachsen der Kinder und kennt seine Kinder, meint man einmal, und plötzlich hat man eine Art wie nichts mehr zu sagen. Und das verletzt einem zu tiefst. Ich habe gespürt, wie der viele Stoff, den sie dort überkommen, einem Erleben von ihnen selber, von den Kindern selber gar nicht entspricht. Sie haben eigentlich zum Teil dort anhand von selben Stoff gelernt zuzugehen. Sie haben sich zugemacht, es ist an ihnen vorbeigegangen, weil es nicht interessiert hat. Und anscheinend hat das Desinteresse der Kinder die Lehrer wiederum nicht interessiert. Und da sehe ich eine Unehrlichkeit, dass man nicht ganz klar die Schule als eine wirtschaftliche Institution erklärt, die den pädagogischen Anforderungen, die sie müssen, können, wenigstens versuchen zu erfüllen, gar nicht damit vereinbaren kann. Die Selektion, die betrieben wird in der Schule, kann schon gar nicht auf ein pädagogisches Bedürfnis eingehen. Es ist etwas, wo die Kinder im ganzen Verein von einer Klasse entblößt und wo sie Schmach erleben, wo sie überhaupt nicht mehr in dem Gefüge vom Zusammenschluss mit den anderen Menschen, mit denen sich die Kinder da bewegen, nicht mehr aufgehoben können fühlen. Und aus dem Grund suchen ja dann viele Eltern den Weg zu den Privatschulen, um die Verunsicherungen, die sehr tief gehen bei den Kindern, können zu umgehen. Und wer halt dann das Geld nicht kann aufbringen für eine Privatschule, der ist halt einfach gesetzlich verpflichtet, dort mitzumachen. Und alles, was dort Zusammenarbeit heisst, Schule und Elternhaus, ist in meinen Augen nur noch ein bloßes Alibi. Die Lehrer, die den menschlichen Auftrag in ihrem Beruf als wesentlichstes anschauen, die leiden unter dieser Selektion genauso wie ihre Schüler und können gar nicht so viel eigentlich machen, dass es den Kindern wohler ist dabei. Und weil die Selektion halt eben, wie schon gesagt, nach einer ganz schmalen Spur verläuft, stur, ist es sowieso nicht menschenwürdig.
Hören wir an dieser Stelle wieder ein Stück Musik von Nico Heroes.
I will.
wenn wir mal so ein bisschen überlegen, wieso denn überhaupt, also eher grundsätzlich, sich Leute für zum Beispiel Heroin entscheiden, obwohl sie wissen, dass sie sich mit dem kaputt machen?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich glaube, einer spritzt sich ja auch nicht sofort Heroin. Da geht ja voran eine lange Geschichte voraus. Also wie er angefangen hat, also mit, entweder mit Alkohol oder sonst, weil er die Gesellschaft gemieden hat und sich nicht mehr eingliedern wollte. Und eigentlich vieles hängt mit Freiheit zusammen. Und ich glaube, es ist einfach nicht, es ist ein Ding von der heutigen Zeit einfach. Wie ich schon mal gesagt habe, das Immunsystem haben wir geschwächt von dieser Erde und das schlägt einfach auf den Menschen zurück. Und solange das einfach jeder für sich bald lebt, der eine hört Musik, der andere schaut Fernsehen, dieser rennt dem Sport nach, man redet nicht mehr miteinander, man ist nicht mehr beieinander und das gibt das Einsamkeitsgefühl. Und dann geht man halt vielleicht dort hin, um irgendwie etwas zu fliehen und irgendeinen Rausch zu haben oder irgendeinen guten Moment, wo dann das bringt.
Es ist ja ein Selbstzerstörungsprozess, von dem wir da jetzt reden, wenn man etwas zu sich nimmt, wo man weiss, dass es auf die Länge den Körper nicht verträgt und auch die Psyche nicht. Und da kann man eigentlich nur zurückfragen, warum machen wir es in unserer gesamten Zivilisation so? Warum sind wir in diesem Selbstzerstörungsprozess gefangen und wissen ja auch keinen Ausweg?
Ja, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das kann man schon sehen als Ausdruck von der heutigen Zeit, einfach von der Kurzlebigkeit von der Zeit. Also den Spruch habe ich auch schon gehört, so als Fixer in der Philosophie. Lieber kurz und intensiv leben als lang und langweilig. Jetzt sagen dir ja auch, dass die Drogenproblem gesamte Gesellschaft betreffen, also nicht nur ein Problem sind von dem oder der, der den Drogen nimmt, von denen ihren Eltern und so. Das in dem Sinn zum Beispiel auch mich als nicht direkt jetzt Betroffene etwas angeht. Und ja, ich habe mir dann überlegt, was könnte mich denn das überhaupt angehen? Also, und bin dann auf das gekommen, also, dass ich mir mal überlegt habe, wo habe ich Kontakt mit Leuten, die süchtig sind. Also zum Beispiel ist mir in den Sinn gekommen, dann, dort, wenn sie mich anquarken am Stutz, wenn sie am Schnarren sind. Oder zum Beispiel, wie reagiere ich, wenn Leute sagen, sie hören die auf rauchen. Rauchen kann man ja eigentlich auch als eine Sucht anschauen. Ob ich dann auf das eingehe oder ob ich einfach sage, ja, das haben schon 30 Mal gehört. Wie ernst nehme ich denn die Leute, wenn sie so etwas sagen? Und da kommt dann sehr schnell die Frage, wie viel bin ich auch bereit, um für sie zu tun, wenn es dann zum Beispiel auf das rausläuft, dass sie finden, sie könnten meine Hilfe für etwas brauchen. Oder ist mir in den Sinn gekommen, wie steht es mit meinem Respekt vor der Entscheidung der anderen zum Drogen nehmen? Es ist mir nämlich auch schon passiert, dass ich, so wie ich das gesehen habe, dann hintendrin auf einen falschen Helfertrip gekommen bin. Die Leute, ja, wie gefunden haben, ja, da musst du jetzt doch etwas machen, kannst du nicht einfach die so sein lassen. Aber die haben sich zu einem grossen Teil, was ich dann so erfahren habe von ihnen, haben sie sich auch für das entschieden, schlussendlich, dass sie finden, sie machen das jetzt so, im Wissen, dass sie sich körperlich mit dem kaputt machen. Ja. Und dann ist mir auch noch in den Sinn gekommen, über den Umgang, eben, wie ich mit solchen Leuten umgehe. dass zum Beispiel heisst, man könne Fixerinnen gar nicht von außen einfach so helfen. Das ist eine Phase vom Leben, wo man entweder darüber auswächst oder wo du halt eventuell kaputt bist oder gestorben bist, bevor du darüber ausgewachsen bist. Aber dass man da von außen gar nicht so viel machen können. Und jetzt, ja, weiss ich nicht, ob ihr euch vielleicht schon Zeug überlegt habt, wo ihr das Gefühl habt, dass die einzelnen Leute, also wenn man schon sagt, es ist ein gesellschaftliches Problem, anders oder besser mit Drogensüchtigen könnten umgehen.
Ein rezeptives Verhalten, um diesen Menschen zu begegnen, das gibt es nicht. Aber was ganz sicher ganz wesentlich ist, dass, wenn man diesen Menschen begegnet, eben die Menschen sehen und nicht der Fixer oder die Fixerin, sondern der Mensch, der in dieser Suchtkrankheit, in dieser Drogensuchtkrankheit, in dieser Art verfangen ist und wo ihm zum Verhängnis geworden ist.
Und was heisst das jetzt auf die Situation bezogen, wo die meisten Leute eben gerade einmal drin sind, dass vor allem ich begegne Drogensüchtigen häufig dann, wenn sie betteln? Also, was heisst das da, der Mensch gesehen?
Dass ich ihm in die Augen schaue, dass ich ihm von meinem Gefühl, von meinem Mitgefühl her anders begegne, als wenn ich ihn würde verachten.
Ich komme jetzt direkt vom Shopville daher und habe gerade vorige Begegnung mit einem jungen Mann, den ich auf Anhieb nicht gekannt habe. Er hat anständig angelegt, er war anständig angelegt und hat gebettelt. Er hat gemischelt. Ich habe gesehen, was er für kaputte Augen hat. Ich habe gesehen, dass er den nächsten Schuss haben muss. Und ich habe ihm in die Augen geschaut, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Und ich habe ihm einen Franken gegeben. Und er fragt mich spontan, wer bist du? Und ich sage genauso spontan, ich bin die Mutter von einer Tochter, die vor 3 Monaten gestorben ist. Und er fragt mich nach dem Namen und fängt an, laut zu briegen und umarmt mich vor allen Leuten im Shopville. Dazu muss ich sagen, dass sich kein Mensch nach uns umgedreht hat. Die Leute sind weitergelaufen. Das ist eben einfach das, was vielleicht meine Kolleginnen, meine Freundinnen schon gesagt haben. Das Mitgefühl, das Sehen, wo die Not ist, das ist einfach schwierig bei uns in der heutigen Welt. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit dem jungen Mann und wir haben dann miteinander sein Geld gezählt. Er hatte 35 Franken in der Hand und es hat halt einfach noch nicht gelangt für den nächsten Schuss. Ich habe gesagt, ich wünsche dir alles Gute und bin gegangen. Ich habe ihm also nicht mehr gegeben, aber ich habe ihm auch ein Fränkchen gegeben, obwohl ich gewusst habe, wohin es geht.